Aus 2. Samuel 7, die Verse 12 bis 16, 2. Samuel 7, 12 bis 16, oder auch mit Vers 11, da heißt es: Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königstum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Herr, wir sehen hier den Bund Gottes mit David. Es wird jetzt hier nicht das Wort Bund verwendet, aber in anderen Stellen, in späteren, sehen wir dann das Wort Bund ausdrücklich und fragen uns natürlich als erstes, wer schließt den Bund? Und es ist natürlich Gott. Und auch David und manche seiner Nachkommen. Und in diesem Bund, da verspricht Gott David vier Dinge, vier Zuwendungen aus diesem Bund. Als erstes, David wird einen Sohn bekommen. Das ist jetzt noch eine relativ unspezifische Verheißung, aber doch schon eine Verheißung für die Zukunft, ein Sohn. Dann wird es schon genauer. Als zweites, dieser Sohn wird den Tempel bauen. Die dritte Verheißung, und die ist wirklich schwer manipulierbar: Dieser Thron wird nicht von Salomo weggenommen, aber für seine Sünde wird er gestraft und gezüchtigt. Und hier merken wir, das sind Dinge, die haben wirklich Zukunftswirkung, weil man kann nie garantieren, dass ein König lange bis an sein Lebensende auf dem Thron sitzen bleibt. Es kann immer auch eine ausländische Macht kommen und ihn absetzen oder es kann einen Putsch geben, er wird ermordet, was auch immer. Aber hier wird Salomo auch wirklich der Thron versprochen, bis er in Frieden sterben darf. Und natürlich die letzte Verheißung in den Versen 13 und 16: Davids Haus und Thron wird ewig Bestand haben. Die ersten drei Voraussetzungen, die waren noch alle nach sehr kurzer Zeit Vergangenheit. Aber das ist die einzige Verheißung, die hat wirklich lange Zukunftswirkung, die wirklich weit über die Lebzeit Davids und Salomos hinausgeht. Und da fragen wir uns natürlich, wenn wir wissen wollen, ob das heute noch gültig ist: Ist denn dieser Bund bedingungslos oder ist er das nicht? Gilt der Bund damit noch oder wurde er vielleicht verwirkt? Und da wollen wir der Reihe nach durchgehen. Wir sehen zum Beispiel, die Worte, die verwendet werden, legen schon nahe, dass der Bund bedingungslos ist. Es spricht immer nur Gott: Ich werde, ich werde, ich werde, aber keine Bedingungen an David, sondern Gott ist derjenige, der alles tut. Dann wird der Bund auch als ewig beschrieben. 2. Samuel 7 in 13 und Vers 16: Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Und Vers 16: Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Wenn wir ein bisschen weitergehen in 2. Samuel, ins Kapitel 23, da finden wir die letzten Worte Davids. Und er sagt hier, dass Gott zu ihm gesprochen hat. David sagt, dass Gott einen ewigen Bund mit ihm gemacht hat. Wir wollen die Verse lesen. 2. Samuel 23, Verse 1 bis 5. Dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais. Es spricht der Mann, der hoch erhoben ist, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der Liebling der Lieder Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge. Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen, der Fels Israels hat geredet. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht am Morgen ohne Wolken. Und wie das Gras nach dem Regen aus der Erde bricht, so ist mein Haus fest bei Gott. Denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert. All mein Heil und all mein Begehren wird er gedeihen lassen. Es ist auch interessant, dass David hier darauf verweist, dass der Bund ewig ist. Nicht Gott stellt die Bedingungen und nicht David. Gott ist derjenige, der alles tut. Gott gestaltet die Laufzeit und er ist derjenige, der dafür sorgt, dass der Bund erfüllt wird. Wir sehen, der Bund wurde mehrmals bestätigt, trotz wiederholten Ungehorsams. Und hierbei wollen wir chronologisch durch die Bibel durchgehen und wollen uns am Anfang eine hoffentlich sehr bekannte Stelle aus Jesaja anschauen. Jesaja, Kapitel 9. Und Jesaja war ja über mehrere Jahrzehnte Prophet und wir können uns gut merken, seine Regierungszeit, oder seine Prophetenzeit ist ungefähr 700 vor Christus. Und die Lebzeit Davids war ungefähr 1000 vor Christus. Das heißt, Jesaja sprach diese Prophezeiungen ungefähr 250 oder 300 Jahre, nachdem Gott den Bund mit David schloss. Wir lesen also Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Einige Dinge wollen wir später betrachten und einige Dinge, die wollen wir sofort betrachten. Auffällig ist, dass es sich um eine Prophetie handelt. Das heißt, Jesaja spricht von Dingen, die in seiner Zeit noch nicht passiert sind. Also können wir auch schon sagen, dass zwischen 1000 vor Christus und 700 vor Christus derjenige, der auf Davids Thron sitzen wird, nicht geboren wurde. Und es hilft uns auf jeden Fall weiter, um besser zu erkennen, wer wird denn derjenige am Ende sein, der auf diesem Thron sitzt. Wir wissen ja ganz genau, zu welcher Zeit Jesaja prophezeit hat, zum Beispiel zur Zeit des Königs Hiskia, dem fantastischen König Hiskia, aber auch zur Zeit seines gottlosen Vaters Ahas, der schreckliche Dinge getan hat und schlimmen Götzendienst in Juda etabliert hat. Und obwohl Ahas so schlimme Dinge getan hat in Juda, sehen wir doch, dass Gott seine Verheißung nicht rückgängig gemacht hat und auch offensichtlich vorher nicht rückgängig gemacht hat. Also das sehen wir, dass Gott diesen Bund bestätigt durch Jesaja. Und gehen wir in der Geschichte etwas weiter, nochmal ungefähr 100 Jahre, ins Buch Jeremia. Und hier sind wir in einer Zeit, wo Juda so tief abgefallen ist, dass Gott es für nötig hält, sein Volk nach Babylon wegführen zu lassen. Dies geschah ja bekanntermaßen in drei Wellen, von 606 bis 586 vor Christus. Und in dieser Zeit lebt Jeremia. Und man könnte jetzt leicht meinen, nachdem Juda jetzt auch noch weggeführt wird, ist es endgültig aus mit Israel, mit Gottes Volk, mit seiner Verheißung. Aber Gott wird seine Verheißung nicht zurücknehmen. Wir schauen, was Gott durch Jeremia spricht. In Jeremia 23, in den Versen 5 und 6, lesen wir: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Gott bestätigt hier wieder, dass er aus Davids Haus einen Mann zum König machen will, der ewig auf dem Thron sitzt. Ist hier irgendeine Spur davon, dass Gott seine Verheißung geändert hätte? Seht ihr eine? Ich nicht. Natürlich nicht. weil Gott immer zu seinem Wort steht. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten damals in der Zeit gelebt. Wir wären jetzt ein Bürger Judas zur Lebzeit von Jeremia und würden diese Prophezeiung über das Land hören. Und ich glaube, da würden wir uns unweigerlich eine Frage stellen. Ich lese nochmal den Anfang von Vers 6. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr unsere Gerechtigkeit. Ja, da stellen wir uns natürlich eine Frage, nämlich welche? Welches Israel? Israel gab es seit über 100 Jahren nicht mehr. Und wie soll Israel dann in Frieden wohnen? Ein 10 Stämme namens Israel, die seit über 100 Jahren nicht mehr existieren. Wie sollen die in Frieden wohnen? Aber Gott verheißt hiermit bereits, dass Juda und Israel zurückkehren werden und eines Tages in Frieden leben. Und nachdem Israel auch heute noch keinen Frieden hat, was wahrscheinlich jeder sieht, der heute Abend mal die Tagesschau anschaltet, da sehen wir, diese Prophezeiung ist immer noch unerfüllt, auch bis heute. Und wir fragen uns natürlich, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Herrscher, um den es hier geht? Von wem spricht Gott zu David? Wir sehen, dass in den ersten beiden Versen von Jeremia hier, da wird dreimal erwähnt, dass der Herrscher gerecht ist. Und als Christen beten wir ständig für die Regierung, dass sie gerecht ist, aber völlige Gerechtigkeit, die, wie sie hier beschrieben ist, die sehen wir heute bei Weitem nicht. Und wer dieser Herrscher ist, das erfahren wir, wenn wir in der Chronologie nochmal ca. 600 Jahre weitergehen und Lukas 1 aufschlagen. Lukas 1 in den Versen 30 bis 33, da verkündet ein Engel, der von Gottes Angesicht, von Gottes Thron kommt, er verkündet, wer der König sein wird, der auf Davids Stuhl sitzen wird. Da spricht ein Engel. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Ich glaube, die Verse sprechen wirklich so für sich, da bedarf es eigentlich keiner weiteren Erläuterung. Hier sehen wir wirklich, Jesus Christus, das ist derjenige, den hat Gott dafür ausersehen, dass er auf ewig auf dem Thron sitzen wird, auf Davids Thron. Jesus Christus wird herrschen. Und sein Königreich wird in Ewigkeit Bestand haben. Und wir sehen auch heute, wie wichtig Jesus Christus ist. Wir messen unsere Zeit immer noch nach der Geburt, nach dem hier Verheißenen in dem Vers, nach der Geburt von diesem Menschen, der da kam, dieser Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt der Geschichte bis heute. Wir messen ihn vor seiner Zeit und nach seiner Zeit. Alles wird nach ihm bemessen. Und ich wünsche dir, dass Jesus Christus bei dir nicht nur derjenige ist, der deine Zeit bestimmt, das Datum, was du auf Briefe oder Formulare schreibst, sondern ich wünsche dir, dass Jesus Christus der Mittelpunkt deines Lebens ist. Jesus Christus ist gekommen für die Menschen, hat sich klein gemacht, ist gekommen als Kind, hat auf der Erde gelebt, hat alles ertragen, was Menschen auch ertragen müssen, ist ans Kreuz gegangen, auferstanden, nachdem er gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden für dich, um dich von deiner Schuld zu befreien. Und deswegen, wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, wenn du das noch nicht angenommen hast, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, dann sage ich dir, dann tu das heute und zögere nicht. Das ist das Beste, was du tun kannst. Nichts bleibt im Leben, wie es war, wenn Jesus Christus ins Herz und ins Leben eines Menschen kommt. Ja, und wir fragen uns weiter, welches Königreich ist denn hier gemeint? Ist es wirklich ein richtiges Königreich, wie wir uns das vorstellen? Oder ist es vielleicht eher ein geistliches Königreich. Warum ist das Ganze wichtig? Es gibt drei Möglichkeiten, die wir letztlich haben. Die erste Möglichkeit ist, die Verheißung ist ungültig. Aber das kann ja gar nicht sein, weil Gott seine Verheißungen nicht zurücknimmt, dann hätte er ja gelogen, was er nicht kann. Gott hat ja selber geschworen bei sich selbst, weil er nichts Größeres gefunden hat, bei dem er schwören kann, dass er das tut. Und deswegen ist natürlich klar, Variante 1, die gibt es nicht. Variante 2, es ist eine geistliche Verheißung. Aber wenn die Verheißung geistlich ist, dann muss auch das Reich geistlich sein. Und wenn das Reich ein geistliches Reich ist, dann ist eigentlich naheliegend, dann ist dieses Reich die Gemeinde. Aber wenn das Reich wirklich die Gemeinde wäre, wie kann Jesus dann über Israel herrschen, was ja hier erwähnt wird? Oder ist die Gemeinde etwa das neue Israel? Aber dass die Gemeinde auf gar keinen Fall das neue Israel ist, das haben wir vor 2 Wochen auch sehr deutlich besprochen. Also kann die Variante wahrscheinlich auch nicht so sein. Und dann bleibt eigentlich nur noch eine dritte Variante. Es muss ein wörtliches Reich sein. Und wir wollen uns überlegen, ob es wirklich ein wörtliches Reich ist oder vielleicht doch ein geistliches Reich. Und dazu wollen wir einige Überlegungen anstellen. Wir sehen, die ersten 3 Zuwendungen aus dem Bund mit David wurden wörtlich erfüllt. Salomo wurde geboren, er baute den Tempel und er wurde auch wegen Ungehorsam bestraft, aber nicht vom Thron vertrieben. Also wenn 3 von den Verheißungen wörtlich zu verstehen sind, dann ist die 4. vermutlich auch wörtlich zu verstehen. Dann sehen wir, wie verstandenen David und Salomo, die ja beide am direktesten betroffen waren, diesen Bund. Sie verstanden ihn beide wörtlich. In 2. Samuel 23, 1-5, das haben wir ja gerade schon mal gelesen, die letzten Worte Davids. Da sagt David in Vers 5, mein Haus steht fest bei Gott, er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert, all mein Heil und mein Begehren wird er gedeihen lassen. Und auch in den Versen davor ist es deutlich, David hat diesen Bund wirklich wörtlich verstanden. In 2. Chronik 6, Vers 14, da spricht dann Salomo und nicht David. 2. Chronik 6, Vers 14 bis 16. Und sprach, Herr, Gott Israels, es ist kein Gott dir gleich, weder im Himmel noch auf Erden, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Du hast deinem Knecht David, meinem Vater, gehalten, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, so wie es heute ist. Nun, Herr, Gott Israels, halte deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der auf dem Thron Israel sitzt, sofern deine Söhne ihren Weg bewahren, dass sie wandeln in meinem Gesetz, wie du vor mir gewandelt bist. Also auch da deutlich, Salomo hat den Bund wörtlich verstanden. Sehen wir noch die Propheten des Alten Testaments. Wie verstanden die den Bund? Schauen wir in Psalm 89. Psalm 89, ein Psalm von Ethan, dem Esrachiter, die Verse 35 bis 37. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne. Ja, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dass Gott bei seiner Heiligkeit geschworen hat. Hier seht ihr es jetzt auch wirklich im Psalm, dass Gott geschworen hat. In der anderen Stelle stand es jetzt nicht so deutlich. Aber auch da, wir sehen Ethan, der verstand den Bund wörtlich. Es war ihm klar, der Thron Davids, der steht fest auf der Erde, ein wörtliches Reich. Schauen wir, was der Prophet Daniel denkt, was er gesehen hat. In Daniel 7, da hat Daniel eine Vision und da sieht er jemanden, da sieht er denjenigen, der König sein wird. In Daniel 7, Verse 13 und 14. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Ja, der hier beschriebene Mann, der hatte Diener aus allen Völkern, aus verschiedenen Sprachen. Und ich denke nicht, dass wir im Himmel verschiedene Sprachen haben werden, weil die verschiedenen Sprachen, die sind ja eine Strafe Gottes gewesen für die Menschen, als sie den Turm zu Babel bauen wollten und der bis zum Himmel gehen sollte. Sie wollten größer sein als Gott und zur Strafe hat Gott die Sprachen verwirrt. Und von daher denke ich, das ist etwas Irdisches und im Himmel, da werden sich alle Menschen verstehen und wir werden auch Gott verstehen. Wenn er redet, da wird es dann nur noch Verständnis geben im Himmel und keine Verwirrung mehr. Also nachdem diese Menschen in verschiedenen Sprachen dienen dem König, dann denke ich, dann ist das offensichtlich auch ein Königreich, was sich auf der Erde abspielt und es damit wörtlich zu verstehen ist. Und wir sehen, wie verstanden die Schreiber des Neuen Testaments den Bund. Und da sind wir wieder in Lukas 1 zum Beispiel, was wir vorhin schon mal gelesen haben, bei der Verheißung des Königs. Ich lese nochmal die Ankündigung der Geburt. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Ein wörtliches Königreich. Ein Königreich, auf dem der König sitzen wird, auf dem Thron Davids, wie es verheißen war. Und daraus folgen einige Dinge. Was folgt zwingend aus dem allen? Nun, erstens folgt daraus, Israel muss als Nation bestehen, damit Jesus darüber herrschen kann. Das heißt, wir brauchen ein wörtliches, noch weiter existierendes Israel, damit Jesus wirklich König über Israel sein kann. Und wir sehen zum Beispiel auch in Matthäus 19, Vers 28 müsste das sein, denke ich, da sehen wir auch, dass es noch 12 Stämme Israels gibt, weil hier verspricht Jesus seinen Jüngern, dass diese 12 über Israel herrschen werden eines Tages in seinem Reich. Ich kann es ja mal kurz lesen, Matthäus 19, Vers 28. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Ja, Jesus sagt, er wird sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und die 12 Apostel, sie werden auch sitzen auf Thronen und herrschen über Israel. Was folgt noch daraus als zweites? Als zweites folgt, Jesus muss wiederkommen auf die Erde, um diese Verheißung zu erfüllen. Nur dann kann er auf der Erde herrschen als König, wenn er auf die Erde wiederkommt. Und danach sehnen nicht nur wir uns, sondern danach sehnt sich wirklich alles. In Römer 8 lesen wir das auch, danach sehnt sich alle Schöpfung, alle Kreatur, jede Pflanze, jedes Tier, alles sehnt sich danach, dass Jesus, der Schöpfer dieser Welt, dass er wiederkommt. Und drittens folgt daraus, es muss ein wörtliches Königreich sein, worüber Christus regieren wird. Und dann interessiert uns vielleicht, wie wird es in diesem Königreich sein? Und wir betrachten dazu am besten, was uns die Offenbarung direkt über das tausendjährige Reich sagt. In Offenbarung 19, da haben wir ja gesehen, dass Jesus wiederkommt. Die Stelle wurde in den letzten Wochen jetzt schon mehrfach angesprochen und deswegen will ich sie heute mal auslassen. Ich denke, ihr wisst jetzt sehr gut, was da drin steht in Kapitel 19. Und wir wollen direkt ins Kapitel 20 gehen. Und da lesen wir die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ja, was sehen wir aus diesen Versen? Wir sehen, dass Jesus herrschen wird und wir sehen, sein Reich wird 1000 Jahre dauern. Und woher wissen wir das? Weil es ständig wiederholt wird in Offenbarung 20. Wird immer wieder erwähnt, 1000 Jahre, 1000 Jahre, 1000 Jahre. Und von daher ist es mir auch manchmal unverständlich, warum manche Leute sich dagegen sträuben, gegen ein Reich, was 1000 Jahre dauert, wo es doch hier immer wieder und immer wieder erwähnt wird. Und nachdem Jesus dieses Reich regiert, muss er natürlich auch vorher wiederkommen, um das Reich zu regieren. Und wenn jemand gerne theologische Fachausdrücke hört, das nennt man dann Prämillennialismus, weil Jesus vor dem tausendjährigen Reich wiederkommt. Das ist auch das, was wir als Gemeinde glauben, so wie wir die Bibel da verstehen. Und wir sehen in den ersten 3 Versen zum Beispiel, dass der Teufel in diesen 1000 Jahren gebunden sein wird. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, wie viel besser es sein wird in diesem Reich, wenn der Teufel 1000 Jahre lang nichts tun darf. Die Bibel nennt den Teufel ja den Diabolus, den Durcheinanderbringer. Und wenn der Durcheinanderbringer in Gottes Ordnung keine Unordnung mehr bringen darf, dann ist jedem klar, dann wird es natürlich viel mehr Gottes Ordnung beinhalten, dieses Reich, als das, was wir heute sehen, wo der Teufel überall seine Unordnung hineinbringt. Und wir sehen in Vers 4, dass die Gläubigen aus der Trübsalzeit, die ihr Leben verloren haben, weil sie das Tier nicht angebetet haben, die werden auferstehen und im tausendjährigen Reich ebenfalls mit Christus herrschen. Das Interessante ist, wo finden wir eigentlich mehr über das tausendjährige Reich? Im Alten Testament oder im Neuen Testament? Man ist vielleicht geneigt zu denken, natürlich im Neuen Testament, aber es ist im Alten Testament. Und da finden wir sehr, sehr viel, viel zu viel, um heute alles anzusprechen. Aber lasst uns einige Bibelstellen dazu anschauen. Wollen wir wieder in den Propheten Jesaja gehen? Das ist ein Prophet, der sehr viel verheißt über das tausendjährige Reich. Jesaja 11 zum Beispiel. Das ist nur eine Stelle. Wie gesagt, es gibt noch viel mehr, die ich heute nicht alle erwähnen kann. Jesaja 11, die ersten 10 Verse. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Es ist ein Reich, in dem wird Gerechtigkeit herrschen. Warum? Weil Jesus, der Gerechte, selber dort herrscht. Wir sehen, nicht mal Raubtiere werden mehr andere Tiere fressen. Babys werden an der Höhle der Natter spielen können. Löwen werden bei den Mastviechern sein und Bären und Kälber. Es ist unvorstellbar für uns heute, aber der Fluch, den die Menschheit, den Adam auch auf die ganze Schöpfung gebracht hat, auf die Tiere ebenso, der wird da in diesem tausendjährigen Reich zu weiten Teilen zumindest aufgehoben sein. Was sehen wir noch über dieses Reich? Es wird ein Friedensreich sein. Es ist ja auch kein Wunder, in Jesaja 9 haben wir ja gelesen, wie heißt der künftige Messias, Jesaja 9, ist einer seiner Namen Friede, Fürst. Und auch in Jesaja, ein bisschen weiter vorne, im Kapitel 2, Vers 4, da lesen wir, wie es sein wird. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ja, stellt euch das mal vor. Denkt an die hunderten Kriege, die wir heute haben. Angeblich gibt es so viele Kriege auf der Welt momentan wie noch nie. Denkt an all das Leid, das Blutvergießen, Vertreibung, was es dort alles gibt. Und. Und das wird es nicht mehr geben, wenn Jesus auf der Erde herrschen wird. Hier steht, die Menschen werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Sie wissen gar nicht mehr, wie es geht. Und Schwerter wird auch niemand mehr brauchen. Wozu auch? Das ganze Geld, was heute vielleicht für Rüstung ausgegeben wird, es wird alles nicht mehr nötig sein, sondern die Menschen werden ihre Schwerter und ihre Spieße zu Pflugscharen und Sicheln machen. Es ist für jeden ein Traum, und in anderen Ländern als Deutschland für die Menschen mit Sicherheit noch viel mehr als für uns, die wir sowieso in relativem Frieden leben. Es wird ein wohlhabendes Reich sein. Wieder in Jesaja 35, die Verse 1 bis 7. Jesaja 35, 1 bis 7. Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Ja, die Wüste wird fruchtbar werden. Unvorstellbar für uns, dass die Wüste so fruchtbar wird, dass da überall das Wasser stehen wird und alles wird da blühen. Wir lesen auch zum Beispiel noch in Amos, Kapitel 9, Vers 14, dass eine Ernte der nächsten folgen wird. Also wir sehen sowas wie Hunger, das wird es überhaupt nicht mehr geben, weil jede Ernte wird erfolgreich sein und kaum ist die eine Ernte eingebracht, kommt schon die nächste. Oder in Psalm 72, in den Versen 12 und 13, da sehen wir auch, soziale Not wird besiegt sein. Das wird es nicht mehr geben, soziale Not. Also wirklich traumhafte Zustände in diesem Königreich. Und es wird auch ein religiöses Reich sein. In Hesekiel, in den Kapiteln 40 bis 48, da geht es vor allem um den Tempel des tausendjährigen Reiches. Es wird also einen Tempel geben, und ein Tempel ist ja immer ein religiöser Ort. Und in Sacharja 14, Vers 16 steht zum Beispiel, alle, die übrig geblieben sind von allen Völkern, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth und um das Laubhütten festzuhalten. Also alle Völker werden kommen einmal im Jahr und werden heraufziehen nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Man könnte noch viel mehr erzählen, aber dazu reicht die Zeit heute nicht mehr. Aber ich denke, ein Eindruck von dem, was kommen wird und wie das Reich Jesus sein wird auf der Erde, den habt ihr sicherlich bekommen. Und so sehen wir auch, wie Davids Bund erfüllt wird auf der Erde. Die Welt, die sehnt sich nach Gerechtigkeit und die Menschen wünschen sich Gerechtigkeit. Und die ganze Schöpfung sehnt sich mit nach Gerechtigkeit, auf die wir warten. Alles wartet auf den Augenblick, an dem Jesus endlich wiederkommt. Ja, unser Herr kommt bald, das ist sicher. Und Jesus spricht, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und in den letzten Versen der Bibel, da bereitet uns Jesus selber nochmal auf sein Kommen vor. Er spricht persönlich nochmal zu uns, in Offenbarung 22. Und mir kommen da jedes Mal die Tränen, wenn ich Offenbarung 22 lese, was Jesus da spricht. Er selber gibt die Verheißung, seine letzten Worte, die er zu uns, zu mir, zu dir spricht. Und ich will Offenbarung 22 in Auszügen nochmal lesen. Siehe, ich komme bald. Selig ist der, die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Ja, Amen. Komm, Herr Jesus, und die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen.